NDR Info. Themen des Tages.
Vor einem Jahr gerade mal waren wir dann im Herbst der Entscheidung angekommen. So forderte es FDP-Chef Christian Lindner. Und diese Entscheidung gab es dann ja auch. Die Ampelkoalition platzte. Jetzt, ein Jahr später, regiert Schwarz-Rot und kündigt den Herbst der Reformen an. Aber Union und SPD sind sich bei vielen Sozialthemen uneins. Und genau um die geht es ja. Sozialkürzung gegen Steuererhöhung. Kann der Koalitionsausschuss da heute Abend Klarheit bringen? Das wird gleich unser erstes Thema sein. Und China inszeniert sich als neue Gegenmacht zu den USA. Bei einer großen Militärparade in Peking bezeichnete Präsident Xi heute sein Land als unaufhaltsam. Die Parade sei ein Signal an Europa und die USA, warnt gleich der Ostasien-Experte Eberhard Sandschneider bei uns im Interview. Und er fordert von Deutschland endlich eine interessengeleitete Außenpolitik. Er sagt, die Phase einer wertegeleiteten Außenpolitik, wie unter Annalena Baerbock, sei am Ende. Auch das ein Thema bei uns heute Abend. Und heute ist Mittwoch, der 3. September. Ich bin Nina Zimmermann. Guten Abend. In einer Ehe gibt es Rituale, auch in einer politischen Ehe, wie in der von Union und SPD, nämlich den Koalitionsausschuss. Den hatte man sich gleich wohlweislich in den Koalitionsvertrag geschrieben. Hier im Kreise von Regierung, der Partei und Fraktionschefs will man auf höchster Ebene in Konfliktfällen einen Konsens finden, ohne zu ampeln, wenn ich das so beschreiben darf. Der erste Koalitionsausschuss seit der Sommerpause trifft sich jetzt gerade im Kanzleramt. Darüber konnte ich mit unserer Korrespondentin in Berlin, mit Nicole Markwald, sprechen. Was liegt denn da heute an Themen auf dem Tisch?
Also sie beraten zum einen natürlich darüber, welche Gesetze sie in den kommenden Monaten auf den Weg bringen wollen, also quasi den Fahrplan für den Rest dieses Jahres. Da ist ja zum Beispiel die Reform des Bürgergelds bereits angekündigt. Auch klar ist, auf die Bundesregierung kommen riesige finanzielle Herausforderungen zu. 2027 werden der Regierung mehr als 30 Milliarden Euro fehlen, das weiß man jetzt schon. Deswegen gab es auch in den vergangenen Tagen diese Debatte um die Reform beim Sozialstaat. Was wird es eigentlich heißen? Heißt das Leistungseinschränkungen? Heißt das eine Ausweitung der Arbeitszeit? Und wie erwartet warnen die Sozialdemokraten auf der einen Seite vor einem sozialen Kahlschlag und Reform auf Kosten der Schwächsten. Sie wollen dagegen eine stärkere Besteuerung, zum Beispiel von Wohlhabenden. Und über all dem schwebt die Sorge um die deutsche Wirtschaft, die sich weiterhin sehr schwer tut. Also das ist die Gemengelage an diesem Abend.
Und dann wird es spannend, weil man hat jetzt für 19 Uhr bereits ein Statement angekündigt. Das scheint mir jetzt erstmal sehr früh zu sein am Abend, weil, ja warum? Weil man schon eine Lösung hat, ein Narrativ, das man dann präsentieren kann oder weil eigentlich auch klar ist, dass es heute gar nicht so konkret wird?
Ich sag mal so, die dicken Bretter unserer Gesellschaft, ja, die Überalterung, also der demografische Wandel, dazu die Herausforderungen bei Pflege, Rente und Gesundheit, die werden heute Abend zwar gebohrt, aber nicht erfolgreich. Da erwarten wir keine Ergebnisse. Das hätten Vorgängerregierungen ja schon lösen können, wenn es so einfach wäre. Aber was wir jetzt schon wissen, werden sie ein Beschleunigungspaket für Infrastruktur und Innovation auf den Weg bringen. Also da soll die Autoindustrie gestärkt werden, sind wir wieder beim Stichwort schlappe Wirtschaft. Es soll Erleichterungen geben für Unternehmensgründungen zum Glasfaserausbau und andere Punkte, die die Konjunktur stärken sollen. Denn das ist quasi die Überschrift. Wenn die Wirtschaft nicht anspringt und stärker wird und wächst, dann wird es noch viele weitere große Löcher geben.
Du hast ja die Debatte schon angesprochen, die wir auch am Wochenende jetzt gerade wieder erlebt haben. In Nordrhein-Westfalen sind in anderthalb Wochen Kommunalwahlen. Und das hat den Ton ja vielleicht auch rau gemacht in den letzten Tagen, vor allem zwischen Kanzler Merz und Ministerin Baas. Inwieweit prägt das denn heute Abend noch die Stimmung? Also wo muss man sich vielleicht auch noch aussprechen?
Also ganz ehrlich, ich glaube, das hat sich mehr oder weniger erledigt, denn Friedrich Merz ist ja auch für seine sehr scharfe Zunge bekannt, noch aus Oppositionstagen. Ich glaube, er kann dann auch mal einstecken. Er selbst hat es ja auch relativiert, weil dieser Spruch ja bei einer Veranstaltung der Jusos kam. Das war natürlich sehr publikumsgerecht.
Der Bullshit-Spruch von Bärbel
der
Baas.
Der Bullshit-Spruch, so ist es. Die beiden, Bärbel Baas, die Arbeitsministerin, und Friedrich Merz haben sich auch gestern Abend schon getroffen. Das sei ein gutes Gespräch gewesen, haben wir hier im Hauptstadtstudio gehört. Also ich glaube, da die beiden sind Profis genug und setzen sich da an einen Tisch.
Inwieweit spielt denn die Kommunalwahl eine Rolle gerade? Für die SPD geht es mit Nordrhein-Westfalen um ein Kernland. Umfragen sehen da ein historisch schlechtes Ergebnis für die SPD. Deswegen ja auch vielleicht dieses robuste Auftreten von Bärbel Baas in ihrem Heimatbundesland als Parteichefin. Kann man es danach, also in anderthalb Wochen, dann vielleicht mit einem besseren, ruhigeren Ton angehen?
Das spielt sicher eine Rolle, diese anstehende Kommunalwahl. Und es ist natürlich jetzt die Frage, wie es der SPD in Nordrhein-Westfalen ergeht. Es ist ihr Stammland. Gibt es da, wie man erwartet, ein schlechtes Ergebnis? Was heißt das dann für die Partei in Regierungsverantwortung? Also wird sie dann zum Beispiel stärker nach links rücken? Wie wahrscheinlich sind dann noch Kompromisse mit der Union? Sicher spielen die Wahlen im Hinterkopf eine Rolle und auch für die SPD als Vergewisserung, wo sind wir, wofür stehen wir, wen wollen wir ansprechen?
Soweit Einschätzung von Nicole Markwald aus dem Hauptstadtstudio in Berlin. Mittwoch ist ja traditionell auch der Tag, an dem sich das Kabinett trifft, die Bundesminister, die mit dem Kanzler zusammenkommen. Also in Teilen hat der Koalitionsausschuss heute schon zusammengesessen und einiges beschlossen. Zum Beispiel die Umsetzung der europäischen Asylrechtsreform GEAS, dann ein abgeschwächtes Lieferkettengesetz. Und die Bundesregierung hat heute Entlastung beim Strompreis auf den Weg gebracht. So sollen Stromkunden in den kommenden 4 Jahren weniger für die Netzkosten zahlen müssen. Für viele Unternehmen wird auch die Stromsteuer gesenkt, nicht für private Haushalte.
Von guten Nachrichten für die Stromkunden spricht Wirtschaftsministerin Katharina Reiche. Sowohl die privaten Haushalte als auch die Wirtschaft würden mit den nun vom Kabinett beschlossenen Maßnahmen bei den Strompreisen entlastet. Zum einen durch einen jährlichen Zuschuss, mit dem insbesondere die Netzentgelte gesenkt werden.
Insgesamt entlasten wir über Zeitverlauf die nächsten 4 Jahre um 26 Milliarden Euro. Eine wichtige Botschaft, dass es nicht bei einer einmaligen Entlastung im kommenden Jahr bleibt.
Damit gäbe es Planungssicherheit für Unternehmen und Haushalte, so die CDU-Ministerin. Nach Berechnungen des Ministeriums sinken die Stromkosten dadurch im Schnitt um rund 2 Cent pro Kilowattstunde. Für einen durchschnittlichen 4-Personen-Haushalt bedeutet das eine Einsparung von 60 bis 70 Euro im Jahr. Allerdings fallen die Entlastungen regional unterschiedlich aus. Großen Teilen der Wirtschaft soll zudem die niedrigere Stromsteuer zugutekommen. Sie wird, wie schon zuvor von der Ampelkoalition, auf das in der EU vorgesehene Mindestniveau gesenkt. Ursprünglich hatte die schwarz-rote Koalition eine Stromsteuersenkung für alle vorgesehen, also auch für private Haushalte, war davon aber aus Kostengründen abgerückt. Die Wirtschaftsministerin äußerte sich auch zu einem aktuellen Bericht der Bundesnetzagentur, die vor einer möglichen Stromlücke ab 2030 warnt.
Weder Netzbetreiber, Energieversorger noch die Politik kann es sich leisten, Netzzustände dauerhaft zu haben, die angespannt sind. Wir müssen uns sicher versorgen können.
Um Versorgungssicherheit zu gewährleisten, so Reiche, müsse noch in diesem Jahr mit den Ausschreibungen für zusätzliche Gaskraftwerke begonnen werden. Zudem müsse der, wie sie sagte, systemdienliche Ausbau der erneuerbaren Energien fortgesetzt werden. Dazu gehört neben der eigentlichen Stromproduktion aus Erneuerbaren auch der Netzausbau und die Möglichkeit, Strom zu speichern.
Aber in einem ersten Schritt hat das Bundeskabinett Entlastungen bei den Strompreisen heute auf den Weg gebracht. Soweit Informationen von Hans-Joachim Viehweger hier in den Themen des Tages. Chinas Präsident Xi Jinping zeigt gerne, was er hat. Bei einer großen Militärparade, die an das Ende des Zweiten Weltkrieges vor 80 Jahren erinnerte, präsentierte er heute Zehntausende Soldaten im Gleichschritt, Panzer, Kampfjets und neue Waffensysteme. Auf der Ehrentribüne in Peking waren die Chefs mehrerer verbündeter Staaten. Und ganz vorne der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un und Russlands Präsident Putin. Mit Schulterklopfen, roten Teppich und Familienfotos konnten sich beide entspannt bei den chinesischen Freunden präsentieren, berichtet Benjamin Eisel.
Lachend schreiten Wladimir Putin und Kim Jong-un nebeneinander über einen roten Teppich. Nach der großen chinesischen Militärparade sind Russlands Staatschef und der nordkoreanische Machthaber zu Gesprächen in Peking zusammengekommen. Putin dankte Kim für den Einsatz nordkoreanischer Soldaten im Kampf gegen die Ukraine. Diese hätten mutig und heldenhaft gekämpft, so Putin. Kim versicherte dem russischen Staatschef, er sei bereit, alles zu tun, um Russland zu unterstützen. Auf Bildern, die die Regierung in Moskau veröffentlicht hat, verabschieden sich die beiden mit einer Umarmung. Es war die größte chinesische Militärparade aller Zeiten am Morgen, direkt am Tiananmen-Platz, mitten in Chinas Hauptstadt. Kim und Putin neben Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping auf der Ehrentribüne. Auch zahlreiche weitere Autokraten waren gekommen.
中国人民解放军
Während Xi das chinesische Militär pries und vom Weltfrieden sprach, griffen russische Streitkräfte erneut heftig die Ukraine an. China und Nordkorea gelten als die größten Unterstützer Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Nordkorea liefert auch Waffen. China unterstützt Russland vor allem politisch und wirtschaftlich. Bei der Parade zum 80. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs in Asien zeigte Chinas Führung militärische Stärke, was auch als Zeichen an die Vereinigten Staaten verstanden werden darf. Die Kommunistische Partei unter Xi Jinping will den weltweiten Führungsanspruch der USA in Frage stellen. Unter großen Sicherheitsvorkehrungen marschierten tausende Soldaten im Gleichschritt durch das Pekinger Zentrum. Neueste Panzer, Raketen, Drohnen, Flugzeuge und Atomwaffen aus chinesischer Produktion wurden gezeigt. Die Zuschauer applaudierten, als die Nuklearwaffen zum Ende der Parade vorbeifuhren. Am beeindruckendsten waren die Raketen, die am Schluss gezeigt wurden. Das ist die neueste Raketenserie. Ich war begeistert, diese zu sehen. Die Atomwaffen am Ende stehen für die Würde der chinesischen Nation. Darauf sind wir ganz besonders stolz. International wird Chinas Aufrüstung mit Sorge betrachtet. Die kommunistische Führung droht regelmäßig der demokratisch regierten Insel Taiwan mit Krieg, sollte es nicht zu einem freiwilligen Anschluss an die Volksrepublik kommen. Chinas Führung betrachtet Taiwan als eigenen Landesteil. Außerdem tritt die hochgerüstete Küstenwache der Volksrepublik zunehmend aggressiv im südchinesischen Meer auf. Die Regierung in Peking beansprucht fast das gesamte südchinesische Meer für sich.
Benjamin Eisel berichtete aus China. Diese Parade heute in Peking ist ja auch nicht isoliert zu betrachten. In den Tagen zuvor kamen einige internationale Gäste nach China, auch Indien zum Beispiel, um dort weitere Abkommen miteinander zu treffen. Dabei ist Asien ja auch ein Schwerpunkt der schwarz-roten Bundesregierung. Wie will die da ihren Platz finden? Darüber konnte ich mit dem Ostasien-Experten Eberhard Sandschneider heute sprechen. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Freien Universität Berlin. Er fordert, Europa sollte mehr Realpolitik wagen. Ich habe ihn gefragt, welches Signal schickt denn China gen Westen mit diesen Ehrengästen aus Nordkorea und Russland, was ja auch ein Novum so erstmal ist?
Das ist richtig und das Signal ist eindeutig primär an Donald Trump gerichtet. Wir lassen uns nicht mehr auf der Nase herumtanzen. Das gilt generell für das, was wir früher einmal den Westen genannt haben. Da darf man ja bezweifeln, ob es den durch die Politik von Donald Trump überhaupt noch gibt. Das ist fast wie im richtigen Leben. Wenn ein indischer Premierminister glaubt, er habe ein besonders belastbares Verhältnis zu Herrn Trump und dann feststellt, dass er trotzdem mit 50% Zöllen überzogen wird, dann fährt er halt nach Peking und hält Händchen mit Wladimir Putin. Das ist ein deutliches Signal und manchmal sind auch auf höchster politischer Ebene solche Signale ganz einfach gegeben.
Scheint ja auch angekommen zu sein. Der Präsident in den USA, Donald Trump, saß dann in Washington und postete sofort, ja dann mal schöne Grüße, während ihr alle hier gegen mich konspiriert.
Naja, was bei ihm ankommt, das weiß man halt nie. Das ist heute angekommen, das kann morgen schon wieder ganz anders sein. Das ist das Grundproblem von Donald Trump, dass er praktisch stimmungsmäßig schwankt und Politik verändert gegenüber Russland. Einmal so, dann wieder anders. Das gilt auch für andere Partner. Das macht es im Augenblick für jeden schwierig, mit diesem amerikanischen Präsidenten umzugehen. Dagegen muss man sagen, ist der chinesische Staatschef fast eine Ausgeburt von Stabilität.
Dann schauen wir uns mal an, was das für die Europäer nämlich alles bedeutet. Also klammern wir mal Donald Trump aus, schauen mal auf China. Mhm. Kann China weiterhin ein Partner sein, wenn man sich eben gerade so mit Russland, mit dem globalen Süden verschreibt?
Aber selbstverständlich, wir sind wirtschaftlich nach wie vor eng mit China verbunden. Wir sind ein Stückchen weit auch abhängig. Denken Sie beispielsweise an das Thema der seltenen Erden. Selbst in den hohen Zeiten des Kalten Krieges hat es wirtschaftliche Beziehungen zwischen dem damaligen Ostblock und dem Westen gegeben. Ich glaube, man muss das feinsäuberlich trennen. Es gibt eine wirtschaftliche Ebene, die mittlerweile natürlich technologisch beschleunigt ist. Und es gibt die geopolitische Ebene. Alles das, was da passiert, ist im Prinzip eine Herausforderung an den Westen. Das heißt, die Zeit, wo der Westen alleine bestimmt hat, wie die Regeln der Weltpolitik ticken, die dürfte vorbei sein. Das ist aber kein unbedingtes Nullsummenspiel. Nicht alles, was wir nicht mehr können, können die anderen. Es wird in Zukunft auch auf dieser geopolitischen Ebene zwangsläufig Verhandlungen, Gespräche, Kompromisse geben müssen. Das ist selbstverständlich.
Aber Sie sagen, die wertegeleitete Außenpolitik, die wir unter Annalena Baerbock zum Beispiel und der Ampel ja auch erlebt haben, die ist am Ende. Und Sie sagen ja auch, Europa hat den globalen Süden über Jahrzehnte mit den eigenen Regeln auch überfordert. Was heißt denn das für die deutsche Außenpolitik jetzt in der Konsequenz?
Die muss dringend eine pragmatisch nüchterne, interessengeleitete Wende nehmen. Sie sagen zu Recht, wertegeleitete Außenpolitik ist gescheitert. Niemand in dem, was wir heute so etwas salopp den globalen Süden nennen, wartet darauf, von irgendeinem Politiker im Westen erklärt zu bekommen, wie er sich zu verhalten hat. Diese Zeiten sind vorbei. Das hat ein wenig mit der Schwäche des Westens zu tun, aber vor allem mit dem gewachsenen Selbstbewusstsein von Teilen dieser Länder, basierend auf ihren eigenen wirtschaftlichen Erfolgen. Auch Indien ist dabei, sich mächtig wirtschaftlich zu erholen. Aber vor allem, alle diese Länder haben plötzlich eine echte Alternative in Gestalt von Xi Jinping und China und können wählen und können mit ihren Füßen sozusagen abstimmen, wo sie sich eher wohler fühlen in der internationalen Politik. Und im Augenblick tun das nur sehr wenige auf der Seite des Westens.
Also was heißt denn das für uns? Dann keine Kritik mehr, die Nähe zwischen dem Kriegsherrn Putin und Xi akzeptieren, Handelsverstöße, Spionage, alles nur kein Widerwort? Oder wie sieht das aus?
Nein, nein, nein. Wir müssen uns ja nicht unterwerfen. Widerworte werden nach wie vor gefordert sein. Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen werden notwendig sein. Und man darf Herrn Xi auch sagen, dass er sich in einer unguten Gesellschaft befindet, weil ein Kriegsverbrecher neben ihm steht. All das muss ausgesprochen werden. Das gehört zur Ehrlichkeit in der internationalen Politik. Wir dürfen nur nicht erwarten, dass alle dann einknicken und blass werden und kuschen, nur weil der Westen oder seine Vertreter so etwas artikulieren. Die internationalen Beziehungen werden konfrontativer, sie werden kontroverser. Das Geschäft wird nicht einfacher. Aber es bleibt natürlich uns überlassen, unsere eigenen Werte auch hochzuhalten, unsere eigenen Interessen auch auf den Tisch zu legen. Das ist die Herausforderung, die in den nächsten Jahren auf uns wartet.
Und jetzt mal wirklich die Moral auch beiseite. Aber was stimmt Sie denn zuversichtlich, dass Deutschland mit der Außenpolitik im Wandel noch rechtzeitig schaffen kann? Gerade in einem Umgang mit eigenwilligen Partnern, sage ich mal, wie China und Indien.
Also eigentlich stimmt nicht gar nichts sonderlich zuversichtlich, weil eine positive Antwort auf Ihre Frage würde bedeuten, dass man, Sie haben gesagt, Moral beiseite, bevor wir anfangen zu bewerten, bevor wir anfangen zu urteilen, tatsächlich wissen, was die anderen tun, was sie wollen, wie sie ticken. Und mit einem Blick auf unsere Medien, aber auch auf unsere Politik bin ich sehr, sehr skeptisch, ob wir uns dieser Mühe wirklich unterziehen. Es ist sehr viel einfacher, einen anderen sofort nach der Maßgabe unserer eigenen Werte, die kennen wir gut, zu beurteilen, ihn zu kennen und dann in den Versuch zu gehen, ihn richtig einzuschätzen, das ist sehr viel mühsamer. Und da bleibt meine Skepsis, dass wir zu wenig wissen über eine Welt, die sich dabei ist, massiv zu verändern, bevor wir anfangen, über sie zu urteilen.
Würden Sie sagen, die Weltordnung verschiebt sich?
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Meine asiatischen Kollegen sagen das seit Jahren klar und deutlich in Buchform. Parakana schreibt ein Buch, die Zukunft ist Asien. Kishore Mahbubani aus Singapur, dem Westen durchaus zugetan, sagt, die letzten 300 Jahre waren eine Entgleisung der Weltgeschichte, weil der Westen dominiert hat und nicht Asien. All das ist seit Jahren dokumentiert, all das kann man hören, lesen und wissen, aber wir haben so getan, als wenn es nicht wichtig wäre. Jetzt fällt es uns auf die Füße.
Sagt der Politologe und Ostasien-Experte Eberhard Sandschneider. Die Militärparade, die autokratischen Staatsgäste aus Nordkorea und Russland zu Gast, das kommentiert jetzt Eva Lambi-Schmidt aus dem ARD-Studio Shanghai.
NDR Info. Die Meinung.
Es waren Bilder, die die Welt noch nie gesehen hat. Der russische Präsident Wladimir Putin gemeinsam mit dem nordkoreanischen Diktator Kim Jong-un an der Seite von Chinas Xi Jinping. Noch nie sind die drei so zusammengekommen und haben derart Geschlossenheit demonstriert. Auf dem roten Teppich und auf dem Gruppenfoto mit den anderen mehr als 20 Staatsgästen sticht das Trio ganz vorne im Zentrum hervor. Xi, Putin und Kim. vereint in ihrer Rivalität gegen demokratisch regierte Länder, besonders gegen die Vereinigten Staaten von Amerika. Ein Trio, das, wenn es könnte, gerne die Weltordnung ändern würde, Demokratien untergehen sehen möchte. Dazu sind China und Nordkorea die größten Unterstützer Russlands im Krieg gegen die Ukraine. Nordkorea unterstützt direkt mit Soldaten und Waffen. China versteckt hinter offizieller Neutralität mit politischem und wirtschaftlichem Rückhalt für Russland. So finanziert China durch den Kauf von Öl und Gas den Krieg in der Ukraine mit und liefert auch sogenannte Dual-Use-Güter nach Russland, die für zivile und militärische Zwecke eingesetzt werden können. Dass die drei sich ausgerechnet bei einer großen Militärparade mit tausenden Soldaten, hunderten Panzern und Kampfjets präsentieren und gemeinsam Chinas Militär abfeiern, hat einen extrem bitteren Beigeschmack. Es ist das Jahr 2025 und bei einem hat Xi recht. Die Menschheit steht heute erneut vor der Wahl zwischen Frieden und Konfrontation. Wofür entscheidet sich China? Frieden, behauptet Xi. Doch was sind Worte, wenn Taten lauter sprechen? Das Händeschütteln mit Diktator Kim Jong-un, das Hofieren von Putin, der sich bereits seit Tagen als Ehrengast in China aufhält, und auch der Empfang des iranischen Machthabers Masoud Pezeshkian, der weiter an einer Atombombe bauen will. Xi lässt bei der Parade als Zeichen des Friedens Tauben und Luftballons in den Pekinger Himmel steigen und zeigt konträr dazu die neuesten Atombomben. Vor den Augen gleichgesinnter Atommächte und vor mehr als 50.000 Zuschauern, die begeistert die neuesten Waffen bejubeln.
Die Militärparade in Peking, das Signal an den Westen, an Europa, kommentierte die ARD-China-Korrespondentin Eva Lambi-Schmidt. Auf der einen Seite also China mit eigenen Regeln und wirtschaftlichem Erfolg. Auf der anderen Seite von Europa die USA mit Donald Trump, der einen geschlossenen, zusammenstehenden Westen immer weniger zulässt, dafür aber immer mehr mit Strafzöllen spielt. Europa sucht in der Mitte deshalb nach dem eigenen Weg und setzt Hoffnung auf neue Partner. Seit über 20 Jahren verhandelt die EU mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten, also dem Mercado Común del Sur, dem gemeinsamen Markt des Südens, in dem Brasilien, Argentinien, Paraguay, Uruguay mit dabei sind. Gegen das Mercosur-Abkommen gab es lange Widerstand in Europa, vor allem aus Frankreich und Polen, die Nachteile für ihre Landwirtschaft und schwache Umweltstandards befürchteten. Aber jetzt soll es vor dem Abschluss stehen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nennt das einen Meilenstein. Aus Brüssel berichtet Jean-Marie Magot.
Was lange währt, wird endlich gut. Geht es nach EU-Handelskommissar Šefčovič, trifft das an diesem Mittwoch auf jeden Fall zu.
It's a festive moment.
Über zwei Jahrzehnte haben die Europäische Union und die Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay verhandelt.
We are creating the world's largest.
Wir schaffen die größte Freihandelszone mit 700 Millionen Verbrauchern über zwei Kontinente hinweg.
Across two continents.
So Kommissar Šefčovič. Neben einem Abkommenstext mit Mexiko liegt er nun vor, der Text des Abkommens, das den Handel zwischen den beiden riesigen Wirtschaftsräumen EU und Mercosur erleichtern soll. Weg mit Handelshemmnissen, runter mit den Zöllen. Das Verfahren sieht nun so aus. Der Handelsteil und der politische Teil des Abkommens werden aufgeteilt. Der politische Teil muss in den Mitgliedstaaten ratifiziert, in Deutschland also vom Bundestag abgesegnet werden. Das Handelskapitel geht in den Europäischen Rat und ins Europäische Parlament. Im Europäischen Rat braucht es eine qualifizierte Mehrheit. Das heißt, mindestens 15 der 27 Mitgliedstaaten müssen zustimmen, die mehr als 65% der Bevölkerung stellen. Im EU-Parlament reicht die einfache Mehrheit. Der Handelsausschussvorsitzende und SPD-Europaabgeordnete Bernd Lange ist zuversichtlich, dass das Verfahren sehr schnell gehen kann.
Normalerweise dauert die Ratifizierung 3 Monate. Und wenn man jetzt rechnet, Oktober, November, Dezember, dann könnte es in der Tat ein schönes Weihnachtsgeschenk werden. Aber realistisch kann auch sein, dass es im Januar passiert. Aber ich denke, es ist gerade angesichts der geopolitischen Situation so notwendig, dass das möglichst schnell passiert.
Die Mehrheit im Europäischen Rat stand wiederum lange auf der Kippe. Polen, Italien, Österreich und Frankreich hatten Bedenken. Speziell die französischen Landwirte, die Rind und Geflügel halten, hatten in den vergangenen Jahren gegen das Abkommen protestiert. Handelskommissar Šefčovič.
Yes,
Wir wissen, es gibt Bedenken unter unseren Landwirten und ich möchte Ihnen versichern, dass wir sie gehört haben. Die Kommission versichert, sie öffne ihren Markt langsam und umsichtig. Erstmals soll eine Quote eingeführt werden. 99.000 Tonnen Rindfleisch zum Beispiel würden aus dem Mercosur-Raum zu einem geringeren Zollsatz von 7,5% importiert. Das sei ein verschwindend geringer Anteil der europäischen Produktion, 1,5%. So ähnlich sieht es auch beim Geflügel aus. Die Kommission ging außerdem auf Frankreich zu und hat ein Auffangnetz für europäische Landwirte geschaffen. Im mehrjährigen Finanzrahmen der EU ist eine Summe von mehr als 6 Milliarden Euro vorgesehen für Landwirte, die in Not geraten. Außerdem wird es sogenannte Härtefallklauseln geben. Wenn die EU-Kommission erkennt, dass aufgrund der Einfuhren aus den Mercosur-Staaten die heimischen Landwirte überbenachteiligt werden, kann sie nach Prüfung einen Stopp von Importen verhängen. Bernd Lange.
Und insofern kann man, glaube ich, auch die Landwirte gerade in Frankreich und in Polen überzeugen, dass das Abkommen auch für sie wertvoll ist.
Und auch bei anderen EU-Politikern herrscht Optimismus. Gerade in dieser Zeit, in der Donald Trump die Welt mit Zöllen überzieht, könnte dieses Abkommen ein Lichtblick sein.
Nach knapp einem Vierteljahrhundert, in der sich die Welt nicht unwesentlich verändert hat, bringt die EU-Kommission das Mercosur-Abkommen, eine Freihandelszone mit südamerikanischen Staaten, auf den Weg. Und damit enden die Themen des Tages für den Mittwoch heute, den 3. September.